Und er hat den Jüngern die Füße gewaschen, wahrscheinlich erst, nachdem die sich eine Weile gestritten haben, wer das machen muss. Weil ein Diener war bei dem geborgten Zahl nicht mit inklusive, also musste es einer von ihnen machen. Und das wollten sie nicht. Und ihr wisst, dann hat Jesus ihnen die Füße gewaschen und hat ihnen so seine Liebe gezeigt. Und während des Abendessens ist er dann vom normalen Passa-Ablauf abgewichen und hat das Abendmahl eingesetzt, so wie wir es heute auch feiern. Ja, und da war auch noch Judas mit am Tisch und der ist irgendwann gegangen. Und es gab letzte Gespräche, bevor sie dann gemeinsam zum Garten Gethsemane aufgebrochen sind, wo sie öfters übernachtet haben und bevor das dann alles anfing, mit dem, dass Jesus gefangen genommen wurde. Ja, lesen wir mal. Simon, Simon, sagt Jesus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Kommt er nicht rein? Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt selber redest durch deinen Heiligen Geist und dass jeder das mit nach Hause nimmt, was er von dir hören muss und was sein Herz braucht. Danke, dass du da bist, gib uns ein offenes Herz für dein Wort. Amen. Ja, Simon, Simon fängt es an. Gehst du mal zurück, David? Simon, das ist der Petrus. Ne? Der hatte den Namen Petrus noch dazu bekommen von Jesus. Es geht also um den Petrus heute. Petrus, den kennen die meisten von euch. Wie findet ihr den denn so? Was war denn das für ein Typ? Guter Typ? Zwielichtiger Typ? Draufgänger, genau. Er hat immer als erstes geredet und dann nachgedacht. Ne? So. Und er hat jetzt auch nicht das beste Fremdbild so in der Christenheit. Deswegen ne, eher so ein bisschen einen zweifelhaften Ruf, weil er so vorlaut und so überschwänglich war. Und weil er sich gern überschätzt hat. Ne? Sagt er hier, ich gehe für dich in den Tod und so und ich gehe mit dir. Und dann, als die Magd ihn gefragt hat, na, gehörst du auch zu Jesus? Dann war es anders. Ne? So ist es mit dem Petrus. Ja, und dann denken wir, naja, so einer, der so vorleid ist und dann seine Versprechen nicht halten kann, der hat es ja auch nötig, dass Jesus für ihn betet. Aber diese Verse sind ja im Lukas-Evangelium und es macht schon Sinn, dass gerade Lukas diese Worte von Jesus überliefert hat, weil er hat ja auch die Fortsetzung geschrieben, die Apostelgeschichte. Und dort zeigt er den Petrus als jemand, der dann wirklich tut, was Jesus ihm aufträgt. Er stärkt seine Brüder. Tausende von diesen ersten Christen haben von Petrus dann profitiert, von seiner Lehre, von seiner Leitung, von seinen Jesusgeschichten, von seiner Seelsorge. Und so war er dann wirklich eine Säule für die erste Kirche und ein richtig guter Typ. Aber hier eben noch nicht so. In den Versen geht es aber nicht nur um Petrus, sondern es geht auch um Jesus. Und das ist sogar noch wichtiger als der Petrus. Welches Bild von Jesus wird hier gezeichnet? Wie stellt sich Jesus selber vor? Ich finde ganz prägnant, in drei kurzen Wörtchen könnte man das so zusammenfassen. Ich für dich. So stellt sich Jesus vor. Dieses Bild von ihm soll uns heute zu Herzen gehen, zwischen all unsere Fremd- und Selbstbilder. Wie kommen wir diesem Bild von Jesus näher? Ich will dazu drei Fragen an den Text stellen. Die erste ist, werden wir gesiebt? Die zweite ist, müssen wir uns bekehren? Und die dritte ist, können wir uns ändern? die erste. Werden wir gesiebt? Das mit dem Sieben vom Weizen ist uns vielleicht nicht mehr so geläufig, weil bei uns macht das ja alles der Mähdrescher. Ne, der holt den Weizen vom Feld und nachher wird er hübsch fein in den Sack gekippt. Aber früher, ne, musste man den Weizen schneiden und man musste dann die Garben ausdreschen und nachher hatte man da dann so eine Mischung aus Spreu und Sand und Erde und Weizen und dann gab es die großen Rüttelsiebe und dann wurden da die Weizenkörner hin und her gerüttelt, dass die Spreu wegfliegt und die Steinchen und der Sand runter. Und die Weizenkörner, die sprangen da und ne, wurden gerüttelt und die Feldarbeiter kriegten Muckis, bis das alles da gesiebt war. Ja, werden wir auch gesiebt? Wir erfahren in den Worten von Jesus, dass es das gibt, dass Christen einem Siebvorgang, einem Schüttel- und Rüttelvorgang ausgesetzt sein können. Und ich glaube, wir haben auch alle unsere Erfahrungen damit machen müssen. Wahrscheinlich hatten nicht alle von uns eine Woche, aus der wir als strahlende Sieger hervorgegangen sind. Vielleicht war eben dieses Rüttelsieb wieder am Rütteln und wir hatten große Fragen an Gott. Und wir haben gefragt, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Siehst du die Not nicht? Und unser Glaube ist so ein bisschen geschrumpelt, wie so ein Apfel, wenn er zu lange im Obstkorb ist. Oder wir haben auf eine Stimme gehört, die uns eingeflüstert hat, du schaffst es eh nicht, du kriegst es nicht hin, du bist ein Versager und du trittst immer auf der Stelle und du machst Rückschritte und dann brauchst du gar nicht zu beten, so ein wie dich will Gott eh nicht hören. Und dann schrumpelte unser Glaube auch und wir trauten uns gar nicht mehr, um Hilfe zu rufen. Der Satan hat verlangt, sagt Jesus, euch zu sieben, wie den Weizen. Und Gott hat das nicht zurückgewiesen, so ein bisschen wie bei Hiob. Ne? Da hat auch der Satan gefragt, darf ich mal den Hiob auf die Probe stellen? Das ist sehr bedrohlich, so der Gedanke, sehr unangenehm und auch irgendwie unverständlich. Aber die Tatsache ist, dass Jesus alle seine Jünger warnt, dass wir in so einem Sieb- und Rüttelvorgang sein könnten. Dass unser Glaube, unser Vertrauen, unsere Bindung an Jesus bedroht sein könnte. Dass wir uns fragen, ja, fallen wir vielleicht ab von Gott? Und dass wir unsicher sind. Aber das Gute ist, wir sind gar nicht alleine in dieser Prüfung, in diesem Rüttelsieb. Auch wenn wir uns anders fühlen. Jemand ist an unserer Seite und stärkt uns ganz ungesehen den Rücken. Ja, jemand tritt sogar vor dem höchsten Richter, vor Gott für uns ein. Das ist Jesus. So stellt er sich heute Morgen vor. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das ist sein Bild, das ist das Jesusbild, das wir uns heute ins Herz nehmen dürfen. Jesus macht sich zum Fürsprecher für Gott, für jeden Einzelnen von uns. Er betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Im Hebräerbrief, in Kapitel 4 und 5, wird Jesus so beschrieben als Priester, der für uns vor Gott steht und der in der Lage ist, mit uns mitzufühlen, weil er selber auch geschüttelt und gerüttelt wurde. Weil er selber versucht worden ist und alles mitgemacht hat, was ein Menschenleben so mit sich bringt. Und deswegen Verständnis hat für unsere Irrtümer und Schwächen, weil er auch ein schwacher Mensch gewesen ist. Und deswegen schreibt uns Paulus im Römer 8, wer kann die Auserwählten Gottes verurteilen? Niemand. Wir werden nicht verurteilt, weil Jesus Christus, der ist zur Rechten Gottes und der vertritt uns, der bittet für uns. Jesus sagt, ich für dich, ich trete für dich ein. Wir werden also gesiebt, aber wir sind nicht allein. Jetzt das Zweite, müssen wir uns bekehren. Das ist ja so komisch, dass Jesus da in Vers 32 sagt, in der Mitte, wenn du dann umgekehrt bist. Wenn du bekehrt bist, also in manchen Übersetzungen ist das richtig so, und das ist schon eine seltsame Sache. Weil er sagt es schließlich nicht zu irgendjemand, sondern zu dem führenden Jünger und Apostel. Der Petrus war schon umgekehrt zu Jesus. Der hatte sein altes Leben und seine Fischernetze gelassen und hatte alles auf die Jesuskarte gesetzt. Also, schon ein bisschen merkwürdig. Und ihr? Seid ihr umgekehrt? Ja, oder? Manche von euch wissen es sogar auf den Tag genau und haben das irgendwo stehen, wann das gewesen ist, wann ihr angefangen habt, auf Jesus zu vertrauen und ihm die Herrschaft über euer Leben zu geben. Reicht das jetzt etwa nicht? Muss man sich immer wieder bekehren? An dieser Stelle steht nicht das Spezialwort für Umkehr, das Metanoia, das wir sonst so von Jesus kennen, wenn er predigt, tut Buße, kehrt um, weil das Reich Gottes ist nah. Da steht ein anderes Wort. Da steht Epistrepho, das allgemein heißt, wende dich um, kehr zurück, komm wieder an. Es scheint also, dass der Petrus eine weitere Kehrtwendung, eine Richtungsänderung braucht. Er soll zu irgendwas zurückkehren. Vielleicht kann man sagen, dass er zu diesem Jesusbild zurückkehren soll, zu diesem Bild, das Jesus in diesem Text so vermittelt, ich bin für dich. Wie können wir uns das vorstellen? Ich weiß nicht genau, wie es bei euch gewesen ist, als ihr Christen geworden seid. Ich versuche einfach mal so ins Blaue. Ihr habt wahrscheinlich ganz viel Positives erlebt nach dieser ersten und grundlegenden Umkehr. Ihr habt Gnade erlebt, ihr habt gemerkt, dass Jesus euch angenommen hat. Er hat euch die Schuld vergeben. Vielleicht sind auch große Lasten von euch abgefallen. Ihr habt Befreiung erlebt von Dingen, die euch in der Gewalt hatten. Ihr habt vielleicht eine ganz neue Grundlage für euer Leben gefunden. Der Grund für echtes Urvertrauen, weil ihr wusstet, Jesus, der starke Erlöser, der setzt sich für euch ein, auch in Kleinigkeiten. Interessiert es ihn, wie es euch geht und kämpft für euch. Und dann wart ihr ihm dankbar und ihr liebt ihn bis heute. Und dann ist es ganz natürlich, dass wir Jesus auch was zurückgeben wollen. Und dass wir ihm auf seine Liebe antworten und unser ganzes Herz, alle Kraft und den Verstand in diese Antwort reinlegen. Und so ist es auch bei Petrus gewesen. Er hat diesen Jesus geliebt und er war wirklich bereit, alles für ihn zu geben. Selbst Gefängnis und Tod wollte er auf sich nehmen. Und dann sagte Petrus eben, Jesus, ich mache das für dich. Ich gehe für dich. Er wollte eine gute Investition für Jesus sein. Eine nützliche Lok sozusagen. Meine Kinder haben immer gern die Geschichten von Thomas, der kleinen Lok, gehört. Das spielt in England, sind lauter kleine Dampfloks auf irgendeiner Insel. Und ihr wichtigstes Ziel ist, dass sie nützlich sind. Nützliche Arbeit leisten. Und ein bisschen Angst haben sie, dass sie verschrottet werden, wenn sie nicht nützlich sind. Und irgendwie fand ich es irgendwie immer lustig, weil ich glaube, irgendwie ticken wir Menschen auch so. Wir sind auch echt gerne nützlich. Und wenn wir gar nicht nützlich sein können, ist das schwer für uns. Und wir wollen auch im Glauben gern nützlich sein. Wir wollen gute Arbeiter für Gott sein. Es soll sich für ihn lohnen. Wir wollen nicht kränkelnde Sorgenkinder sein und Nullnummern. Das soll Frucht aus unserem Leben rauskommen und Jesus soll sich freuen. Und wir wollen uns auch ein bisschen gut fühlen, weil wir nützliche Christen sind und gute Zeugen und so. Und ich glaube, es ist auch nicht falsch und nicht verkehrt. Aber manchmal fängt es an, da schief zu werden. Und wenn wir uns da täglich so bemühen, ein gutes Leben zu führen und einigermaßen ordentlich für Jesus dazustehen, dann rutschen wir irgendwie auch immer wieder ins Minus. Dann rappeln wir uns auf und versuchen es nächsten Tag wieder. Das fängt mit den Kindern an. Alle, die Mamas sind, wissen, dass mit den Kindern auch das schlechte Muttergewissen auf die Welt gekommen ist. Es geht mit den Nachbarn weiter, wo man denkt, ach du liebe Zeit, ich kriege das gar nicht hin, mit denen zu reden und eine gute Beziehung aufzubauen. Und warum rede ich nie mit denen über Jesus? Es geht bei der Arbeit weiter, es geht bei der eigenen Disziplin weiter. Man denkt, ach, ich schaffe die stille Zeit nicht, engagiere ich mich genug? Und dann ist ja in unserer Gesellschaft eh die Pflicht, dass man sich selbst optimieren muss. Man muss joggen gehen, sich gesund ernähren. Und dann ist da noch unser Charakter. Die einen sind explosiv veranlagt, wie der Petrus. Und wenn dann der Druck wächst, dann geht man an die Luft. Und wenn man am Boden wieder landet, ist man auch am Boden und denkt, ach du liebe Zeit, schon wieder. Die anderen sind eher nachgiebig veranlagt und die ärgern sich dann auch und denken, ach, ich habe gar kein Rückgrat, ich habe wieder nichts gesagt, ich bin ein Feigling. Also so, ne? Und dann haben wir es wieder schon vermasselt und waren wieder kein guter, nützlicher Christ. Und einen anderen Tag kriegen wir es hin, den nächsten wieder nicht. Das ist so eine Dauerbaustelle, ein unendlicher Kampf. Und ich glaube, an der Stelle strampelt auch der Petrus. Geh mal noch einen Vers weiter, David, bitte, dass wir das sehen, was er sagt. Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Der Petrus, der will das wirklich. Der möchte, der hat gute und ernst gemeinte Vorsätze. Und Jesus muss ihm sagen, du Petrus, das wirst du nicht durchhalten, was du dir vornimmst. Da wirst du scheitern. An diesem Standard, den du dir vorgenommen hast, noch vor dem Ende der Nacht, noch vor dem Hahnenschrei, wirst du so unter Druck gekommen sein, dass du es abstreitest, mich überhaupt zu kennen. Also, was für eine Bekehrung, was für eine Umkehr braucht der Petrus? Ich glaube, er muss weg von dem, dass er selber sagt, ich mach's für dich, Jesus, zu dem, dass er Jesus sagen lässt, Petrus, ich bin für dich. Nochmal zurück, David. Ich habe für dich gebeten, sagte Jesus. Ja, genau. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich halte dich. Ganz unabhängig von deiner Glaubensleistung, unabhängig, wie toll du es schaffst, dich an mir festzuhalten. Ich stehe zu dir. Ganz egal, wie deine Tagesform war und mit wie vielen Punkten du den Tag beschließt. Ich, Jesus, liebe dich und ich bin für dich da. Ganz unabhängig, was du zurückbringst. Diese Kehrtwendung braucht der Petrus, dass er aufhört, eine nützliche Lok sein zu wollen, ein guter Arbeiter. Damit meine ich jetzt nicht, dass man gar nichts machen soll. Na, also wenn jetzt Ingrid heute Morgen gesagt hätte oder Regina, ach, ich mache jetzt einfach nichts und mal sehen, ob der Herr den Kaffee kocht und das Abendmahl hinrichtet, das wäre wahrscheinlich nichts geworden. Oder wenn Ursula ihren Garten einfach lassen würde und sagen, mal sehen, was passiert, das sieht man den Garten schnell an, wenn keine Menschen mehr drin arbeiten. Das ist nicht gemein, ne? Wir haben in unserem Leben unsere Pflichten und auch unsere Chancen, die Gott uns gibt. Aber wenn es um Gott und uns geht, dann ist ganz wichtig, wer hier was macht. Und dass wir da uns aufs richtige Fundament stellen. Weil ob uns der Garten gelingt, ob uns das gelingt, was wir am Tage tun, das ist so unbeständig. Aber Jesus, der ist ein Fundament, auf das wir stehen können. Und wo wir uns entspannen dürfen in seiner Liebe, in seinem Eintreten für uns, in seinem Halt. Ich für dich, lass es geschehen, lass dich lieben. David, jetzt brauche ich nochmal zurück zu den Tombildern und Baumarktbildern. Ja, mach mal den ersten. Ja, mach zurück, noch eins. So. Jetzt müsst ihr euch den Petrus vorstellen. Und wenn jetzt Jesus sagt so, entspann dich, lass es geschehen, lass dich lieben. Das für einen Petrus, der war Handwerker, selbstständig, Fischermeister, ein Praktiker. Lass es geschehen, ich für dich. Der hat auch eher so gesagt, ne? Respekt, wer selber macht. Also Jesus, bei allem Respekt, bei der Fußwaschung, als Jesus kam mit der Schüssel, hat er gesagt, niemals, das mache ich schon selber. Niemals lasse ich mir von dir die Füße waschen. Das wäre nicht richtig, Jesus. Und Jesus sagt, du Petrus, aber wenn ich das nicht machen darf, wenn du es nicht geschehen lässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Ich für dich, also wenn es um dich und mich geht, dann muss ich das machen. Lass es geschehen, lass dich lieben. Kehr um, kehr dazu um, dass ich für dich bin. Und dann, jetzt darfst du mal zurück zum Bibeltext. Nochmal. Genau, und dann, wenn du umgekehrt bist zu dem, dass ich es machen darf, dann stärke deine Brüder, deine Mitgeschwister. Genau diese Umkehr brauchen wir ja alle. Egal wie gestandene Christen wir sind. Petrus, stärk deine Brüder auf dieser einzigen Grundlage, auf der das Herz fest werden kann, auf der Gnadenbasis, dass Jesus es für uns tut. Und erinnert euch, als der Petrus ihn verleugnet hatte und gesagt hatte, ich kenne ihn nicht. Und er hat bitterlich geweint. Und nach der Auferstehung war Petrus ja auf dem Boot, mit dem Boot auf dem See und Jesus am Ufer. Und sie sind dann zu Jesus ans Ufer gerudert und Jesus hat ihn beiseite genommen und mit ihm geredet. Erinnert ihr euch, was er ihn gefragt hat? Wirst du dich jetzt anstrengen, Petrus? Wirst du jetzt immer stille Zeit halten? Wirst du ein guter Christ sein? Wirst du Zeugnis geben? Wirst du nie mehr eine Verleugnung machen? Genau, das hat er gefragt. Hast du mich lieb? Und ich will es noch ein bisschen umformulieren. Bist du zufrieden, Petrus, ein von mir Geliebter zu sein? Kann das dein Selbstbild sein? Nicht, ich bin ein Nützlicher. praktischer Mensch, der ganz viel schafft. Bist du zufrieden, dass du ein von mir Geliebter bist? Und wenn wir dann antworten würden mit Petrus, ja, Herr, du weißt alle Dinge, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Ich bin zufrieden, dass du mich liebst. Das wäre gut. Die dritte Frage, können wir uns ändern? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine empfindliche Frage, weil wir wissen ja, was wir schon alles versucht haben mit dem Ändern. Manches haben wir erfolgreich geschafft, das will ich gar nicht abstreiten. Und dann können wir auch richtig froh und stolz darüber sein. Aber manches lässt sich ja gar nicht so leicht ändern. Die wesentlichen Dinge vielleicht gar nicht. Und die Frage ist ja auch ein bisschen falsch gestellt, so evangeliumsmäßig und entsprechend dem, was Jesus uns nahebringen will, müssten wir die Frage so stellen, kann denn Jesus uns ändern? Das ist die bessere Frage. Die Frage, auf die es auch eine richtig gute Antwort gibt. Denn der Jesus, der hier so mit Petrus spricht, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, das ist der, der in den nächsten Stunden leiden wird und am Kreuz hängen und sterben. Für Petrus und für uns alle. Und er wird auferstehen und durch den Heiligen Geist wird er sich ganz eng mit dem Petrus verbinden. Durch den Heiligen Geist wird er im Petrus sein. Und eine so enge Verbindung wie Kopf und Körperteile. Und so will Jesus uns bewegen und beseelen und leiten. Und so kann dieser Jesus eine Veränderung zustande bringen, auch eine wesentliche Veränderung. Und es hat sich dann daran gezeigt, dass der Petrus später genau das tut, an dem er zuletzt so gescheitert ist. Er geht für Jesus ins Gefängnis. Einmal wird er befreit, wird in der Apostelgeschichte erzählt. Und irgendwann dann nicht mehr. Irgendwann geht er tatsächlich für Jesus in den Tod. Und wir sehen, ja, Petrus hat sich geändert wegen Jesus. Viele Dinge, die wir uns selber so vornehmen, auch viele Dinge, die das Leben und der Glaube von uns fordern, die sind zu schwer für uns, wenn wir das alleine machen wollen. Und dann geht es uns so wie dem Petrus, dass wir dann kneifen müssen, weil wir das allein nicht schaffen. Aber wenn Jesus für uns eintritt, dann ist es eine andere Sache. Wir können nur mit Jesus in uns, mit dem Heiligen Geist, das Glaubensleben leben. Deswegen sagt uns Jesus auch heute zu, ich bin für dich, ich mach's für dich. Wie im Abendmahl, ne? Wenn dir das Brot gereicht wird, als Symbol für Jesu Leib, für Jesu Leben für uns, der für uns sogar ans Kreuz ging. Oder wenn du den Becher, das Gläschen mit dem Traubensaft kriegst, als Symbol für die neue Beziehung mit Gott. Und dann kauen wir und dann schlucken wir und wir schmecken das und es wird Teil von unserem Leben. Und das kann man nachher nicht mehr auseinander trennen. Es nährt uns und wird ein Teil von uns. Es wird Lebensmittel und Lebensenergie, die zu unserem wird. Und so will Jesus in uns leben. Und so leben wir aus dem, was er für uns tat. Ja, wir sind am Schluss. Mit welchem Bild wollen wir weitermachen in der nächsten Woche? Mit welchem Selbstbild? Respekt, wer selber macht, oder Jesus macht für uns? Mit welchem Jesusbild gehen wir weiter? Wir werden gesiebt und gerüttelt werden, immer mal wieder. Und unser Glaube ist manchmal in realer Gefahr, sich zu verdünnisieren, wenn nicht Jesus für uns eintreten würde vor Gott. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und dazu müssen wir uns bekehren, müssen wir uns umwenden vom Arbeiten für Jesus, vom nützlich sein wollen und eine gute Investition, vom Krampf weg, dazu, dass Jesus für uns ist. Und dass seine Liebe uns hält, ganz unabhängig davon, ob es uns gelingt oder nicht. Und diese Erfahrung macht uns dann gar nicht untätig, sondern die befähigt uns, die Brüder und die Schwestern zu stärken darin, dass Jesus für uns ist. Und die befähigt uns, mit seiner Kraft viele Dinge zu tun. Amen. Wir singen ein Lied. Stromleiner Liebe.